Liebe Freunde, die Festtage von Weihnachten sind vorbei. Wir haben gegessen und getrunken, wir haben Geschenke bekommen, wir haben gelesen, gespielt, gesprochen, wahrscheinlich gezoomt. Wir haben uns natürlich auch beklagt. So ein Jahr, so ein Weihnachten, so ein Silvester, es hat alles nicht gepasst, es war alles so anders. Und wir wollten doch noch so viel und wir hätten doch so gerne, aber da waren die Corona-Beschränkungen, das geht alles nicht. Trotzdem, war es nicht auch ein bisschen schön? Ohne den großen Rummel, ohne das Nervenaufreibende? Alleinsein kann doch auch mal ganz gemütlich sein, also ein bisschen jedenfalls. Aber jetzt hat uns bald der Alltag wieder. Bald geht es los, wenn der Lockdown vorbei ist, hoffentlich bald, sagen viele. Und wir werfen einen besorgten Blick auf das neue Jahr. Was wird es wohl bringen, wenn man doch Prophet wäre? Und wir blättern dann in der Bibel und suchen Licht zur Orientierung im Nebel der Zukunft. Ich bin da auf eine Stelle gestoßen, die mich schon seit Tagen beschäftigt hat. Sie dreht sich um Jesus, klar. Aber immer, wo es sich um Jesus dreht, geht es gleichzeitig auch um uns. Und so hört sich diese Stelle an. Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 2 von Vers 22 an. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn heißt es, jeder älteste Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben opfern. Liebe Freunde, Gott kommt zu Besuch. An Weihnachten haben wir das gefeiert. Was wir schmerzlich vermisst haben, nämlich dass unsere Verwandten uns besuchen kommen, die Kinder, die Freunde, die Nachbarinnen, das hat Gott getan. Er hat uns besucht. Er ist auf diese Welt gekommen, in unsere Verhältnisse, in unsere Beschränkungen, in unser Alleinsein. Und wenn alle Geschäfte, alle Kinos, alle Gaststätten, alle Baumärkte und sogar die Kirchen zu sind, wenn überall steht geschlossen wegen Infektionsgefahr, so hindert ihn das nicht, sich doch einzuschleichen und uns mit seiner Gegenwart zu beglücken. Er kommt in unsere Enttäuschungen, in unsere Angst, auch in unsere Schuld. Er hält nicht Abstand, wie wir das jetzt tun müssen, sondern er ist uns ganz nah gekommen und dem verdanken wir unser Leben. Im Evangelium steht jetzt, dass Maria und Josef Gott einen Gegenbesuch abstatten. Sie wandern nach Jerusalem, sie kommen zum Gottesdienst, sie steigen zum Tempel empor, um vor ihm zu erscheinen und ihm das Opfer zu bringen, das nach dem Gesetz gefordert wurde und ihm den kleinen Jesus, ihren Erstgeborenen, zu weihen. Sie tun das also nach dem Gesetz des Mose, sie ordnen sich diesem Gesetz und dem, was in Israel gang und gäbe war, unter. Also, sogar der Messias bekommt keine Extrawurst, sondern wie jeder Erstgeborene wird er Gott erst einmal dargebracht. Paulus nimmt das auf im Brief an die Galater, da schreibt er, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das ist ja auch heute wichtig, dass wir uns nach dem Gebot richten, das da ausging von unserer Landes- und von der Bundesregierung, dass alle Welt Abstand halte, Mundschutz trage und sich die Hände wasche, wir auch. Also ich glaube, auch Jesus würde Maske tragen, wegen uns. Maria und Josef kommen also mit dem kleinen Jesus in den Tempel und sie besuchen Gott. Das tun wir ja eigentlich auch, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Wir besuchen auch Gott. Wir wollen ihn treffen. Wir könnten das zwar auch im Wald tun oder bei einem besonders schönen Sonnenuntergang. Die hat er ja geschaffen. Aber im Gottesdienst ist er noch viel geheimnisvoller anwesend. Der Unterschied ist nämlich, dass er da redet mit uns. Er ist jetzt hier. Er ist immer dann präsent. Wir sind oft nicht da oder mit unseren Gedanken ganz woanders. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener, also der Christus in mir, ist ungewiss. Dieser, der Christus im Bruder, ist gewiss. Wenn wir also Gott treffen wollen, dann brauchen wir die anderen, die uns das Wort Gottes sagen. Die Geschwister im Herrn sind nicht egal, sie sind sozusagen der Lautsprecher Gottes für uns. Und das bemerken wir besonders in diesen Zeiten, wo Gemeinschaft so selten und so kostbar ist. Und deswegen freue ich mich schon wieder auf die Zeit, wenn Corona vorbei ist, wenn alle geimpft oder immun sind und wenn ich die Stimme des Glaubens aus meiner Schwester und meinem Bruder live hören kann. Wenn wir zusammen beten können, wenn wir Gebetsgemeinschaft haben, das wird mich in meinem Glauben aufbauen. Und so geht die Geschichte weiter. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Ihr Lieben, ist sicher nicht falsch, wenn wir uns Simeon als alten Mann vorstellen. Schließlich wird im selben Atemzug erwähnt, dass sich hier der Kreis seines Lebens schließt. Er hat alles erlebt, was er erleben wollte. Er hat alles gesehen, was seine Seele begehrt hat. Nebenbei bemerkt, damals war man mit 40 schon alt. Wie alt bist du? Die Zeit des Wartens hat ihn gelehrt, auf die feine Stimme des Heiligen Geistes zu achten und zu reagieren, wenn er sich meldet. Deswegen ist er jetzt in den Tempel gekommen, nicht zu einer festgelegten Gottesdienstzeit, wie wir das hier haben, sonntags morgens um 10 Uhr, sondern ganz spontan. Ich wollte, wir wären auch so sensibel und so spontan zu antworten, wenn der Geist Gottes etwas in unser Herz oder in unseren Verstand flüstert. Ich wollte, wir wären alle Meister im Hören und geübt im Reagieren. Was könnte Gott dann alles sagen und tun? Nun heißt es in der Geschichte weiter, Simeon nahm das Baby Jesus in seine Arme. Wenn man ein Neugeborenes ansehen geht, dann ist das die höchste Ehre, wenn man gefragt wird, nimmst du mal das Baby? dann ist das ein Zeichen, dass die Mutter uns vertraut, dass wir es nicht fallen lassen oder nicht ansteckend sind. Ich glaube nicht, dass Simeon sich einfach das Baby genommen hat, sondern dass seine Mutter gefragt hat, willst du mal das Baby? Vielleicht, weil er so begeistert geschaut hat und so herrliche Worte über die Karriere ihres Kindes gesagt hat, Licht für die Völker und Retter für Israel. Maria und Josef sind sicher rot geworden vor Freude. Das ist ja so, als ob man heute frisch gebackenen Eltern sagen würde, euer Kind ist hochbegabt und es wird sicher mal Bundeskanzler, mindestens. Stell dir vor, du stehst an Simeons Stelle und Maria fragt dich, kannst du mal das Baby nehmen? Eine doppelbödige Frage. Das heißt ja, nicht einfach mal Jesus nehmen und ihn nur auf dem Arm tragen, sondern ihn in das Leben nehmen. Und mal heißt ja im Falle von Jesus auch nicht für 5 Minuten oder während eines Gottesdienstes, sondern ein ganzes Leben lang. Kannst du mal Jesus nehmen? Das heißt dann auch im Umkehrschluss, dass Jesus ganz für dich da ist, wenn du ihn nimmst. Und das heißt auch, er hätte die Energie, die du brauchst, um zu leben, zu arbeiten, ein Christ zu sein und auch noch geistlich zu wachsen. Da kann man ja gar nicht von alleine. Da muss ja die Energie von außen kommen, von ihm. Und sie kommt, wenn du ihn nimmst. Und da ist dann eine Verbindung zwischen dir und ihm und da fließt eine Energie. Kannst du mal Jesus nehmen? Damit holt man sich ja kein gewöhnliches Kind in das eigene Lebenshaus, sondern auch den ausgewachsenen Sohn Gottes, der Friedefürst genannt wird. Also einen, der dich und mich am Ärmel zerrt, dass wir Frieden machen, wenn wir uns streiten. Der uns, auch wenn wir nicht wollen, zu Verhandlungen drängt. Der uns entwaffnet mit seiner Liebe. Man kann nämlich nicht Jesus feiern und Anbetung machen und gleichzeitig am Streit festhalten und an Gewalt denken. Kannst du mal Jesus nehmen? Babys lachen einen an, egal ob man alt oder jung, schön oder hässlich, fit oder müde ist. Das Lächeln kommt aus dem Herzen. Und du weißt nicht warum, aber das ist so schön. Jeder Griesgram schmilzt dahin. Ich weiß, dass dieses Kind dich anlächelt und dass Neid und Streit und Angst und Weltkonflikte einfach dahin schmelzen, wenn du in seine Augen schaust. Dieses Kind, das vielleicht auch im Gottesdienst gekräht hat, bleibt ja nicht ein Kind, sondern es wird der Sieger von Golgatha, dem sich am Ende alle Knie beugen müssen und jede Zunge bekennen wird, du bist der Herr. Gott lacht über seine Feinde, steht im Psalm 2. Gott lacht über die, die sich stark fühlen und die Welt ins Chaos stürzen wollen. Und in dem Lächeln des Kindes lacht der Sieger vom Ende, der die ganze Welt erfüllen wird. Und er lächelt dir zu. Kannst du mal Jesus nehmen? Ich habe mir gesagt, ja, ich will das und ich werde ihn nie wieder hergeben. Wie ist das mit dir? Und so geht's weiter. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Diese prophetische Rede von Simeon hört mit diesem sperrigen Satz auf. Dir wird ein Schmerz wie ein Schwert durchs Herz dringen. Warum wohl? Doch wohl, weil Maria ihren Jesus loslassen muss, damit er seine Messiasrolle ausfüllen kann. Als Mutter ist man da ja im Weg. Und wir lesen das auch in den Evangelien, dass Maria immer wieder später, sogar als Jesus 30 und drüber war, noch versucht hat, ihn zur Raison zu bringen und so umzubiegen, wie sie das wollte. Nicht so herumziehen sollte er mit einer Schar seltsamer und wild gewordener Anhänger, nicht so viel Wirbel veranstalten, nicht so auffallen, sondern nach Hause kommen zum Essen, pünktlich möglichst. Er sollte arbeiten und alles machen, wie es sich gehört. Aber nein, das hat nicht gefruchtet. Jesus ist seinen Weg gegangen, zum Glück, aber dieser Weg führt eben nicht geradewegs, wie man das denken konnte nach der Prophetie, auf den Königsthron, sondern zu seiner Verurteilung und Hinrichtung. Das war kein Betriebsunfall und auch kein Justizirrtum. Wir begreifen das eigentlich erst immer sehr spät, dass es nicht ohne stellvertretendes Leiden in dieser Welt abgeht. Dass irgendeiner schuld sein muss und festgenagelt wird für die anderen. Und zwar, weil wir Rumpelkammern in unseren Lebenshäusern haben, die angefüllt sind mit bösen Dingen, mit Unrat, Lüge, hässlichem Streit und Sünden ohne Zahl. Und wehe, wenn die ans Licht kommen und sich austoben. Wir brauchen einen, der in diese Rumpelkammern hinabsteigt und sie ausräumt, der sich unserer tiefen Schatten annimmt. Wir können das nämlich selber nicht. Und wir haben in Jesus Christus einen, der entrümpelt, auskehrt, aufwischt, Hausputz macht und der alles, aber auch alles trägt. Und sich nicht wegduckt, nichts verharmlost, sondern der dafür büßt. Glücklich ist der, dem sich auch das Herz zusammenkrampft, wenn er sich überführt sieht und dann betet, Herr, sei mir Sünder gnädig. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter von Phanuel aus dem Stamm Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Hier erleben wir in der Nachweihnachtsgeschichte noch ein bisschen geistliche Gleichberechtigung. Nicht nur ein Prophet darf etwas sagen, auch eine Prophetin kommt zu Wort. Auch sie, eine alte Frau, hat die Zeichen der Zeit erkannt und entdeckt in dem Baby Jesus den Retter der Welt. Und sie lässt sich nicht den Mund verbieten. Sie erzählt allen, die es hören wollen, was das für ein Kind ist. Wer damals aufmerksam gewesen ist und kombiniert hat, dem ist aufgefallen, dass sich auch damit wieder das Gesetz des Mose erfüllt, nämlich dass eine Aussage mindestens von 2 Zeugen bestätigt werden muss, sonst galt sie nicht. Und hier sind 2 unabhängig voneinander, die treten auf und bezeugen, dass Gott wieder angefangen hat zu reden und zu wirken. In den 300 Jahren davor war nämlich nichts passiert, gar nichts. Kein Prophet war aufgestanden und niemand hatte etwas von Gott gehört, das er sagen konnte. Gott hatte sich offenbar verabschiedet von seinem Volk und ihm den Rücken zugekehrt. Deshalb wurde diese lange Zeit, diese 300 Jahre auch das Schweigen Gottes genannt. Aber jetzt fängt es wieder an. Der Retter ist da, lässt Gott durch diese zwei bestellen. Und sie sagen, wir haben ihn gesehen, preis dem Herrn. Nachdem Josef und Maria alle Vorschriften erfüllt hatten, die das Gesetz des Herrn fordert, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Das Kind wuchs gesund heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit, und Gottes Segen ruhte sichtbar auf ihm. Hiermit schließt das Vorwort dieser Jesus-Biografie, die Lukas aufgeschrieben hat. Und da ist alles drin, was zu einer spannenden Geschichte gehört, die dann losgeht. Eine wunderhafte Geburt, geheimnisvolle Zeichen und Zeugen, die etwas über das Kind sagen und sogar Engel. Und nun zum Schluss zwei Propheten, die beides ansagen. Einmal die große Herrlichkeit, die dieses Kind haben wird, und auf der anderen Seite das schwere Schicksal, das jedem fühlenden Menschen das Herz zusammenkrampfen wird. Und jetzt kann es richtig losgehen. Wir dürfen also auf die Fortsetzung mit Jesus gespannt sein. Jetzt macht Lukas eine Pause, er legt die Feder nieder, der Vorhang schließt sich wieder vor der himmlischen Welt, die wir zu Weihnachten gesehen haben, und das normale Leben nimmt seinen Lauf. 2021 fängt an. Und die Frage ist, wird das Wort von diesem Kind eine Fortsetzung finden in unserem Leben? Wird das Wort von dem Kind in uns wachsen und reifen? Wird es uns weise machen? Wird der Segen dieses Kindes seine Spuren in unserem Leben hinterlassen? Werden wir uns wundern und freuen, was Gott Geheimnisvolles durch sein lebendig gewordenes Wort heute tut? Und werden wir bereit sein, hier zu sagen, wenn er uns ruft? Amen.